Hier ist Echo FM, das Uniradio für Freiburg. Und ja, wir kennen sie vor allem aus den Horrorfilmen im Kino. Riesige, fleischfressende Pflanzen, ein Maul so groß wie ein Hai, Hunger wie eine Riesenanaconda, die man in den letzten Wochen auf Diät gesetzt hat. Und ja, vermutlich entspricht diese Vorstellung nicht ganz dem, was gerade im Botanischen Garten in Freiburg untersucht wird. Dort hat man sich nämlich jetzt die fleischfressenden Pflanzen etwas genauer angeschaut und vor allem untersucht, wie ihr Fress- und Jagdverhalten eigentlich im Genauen aussieht. Wir sprechen nun mit Professor Thomas Speck vom Botanischen Garten und fragen nach, wie weit unsere Kinofilmvorstellung eigentlich von der Realität entfernt sind. Hallo, Herr Professor Speck.
Hallo.
Herr Professor Speck, ich habe jetzt schon mal kurz zusammengefasst, welches Bild von der fleischfressenden Pflanze in den Köpfen vor allem von den Kinogängern steckt. Und dass das übertrieben ist, das ist natürlich klar. Aber steckt wenigstens vielleicht ein Fünkchen Wahrheit darin? Also gibt es irgendwo auf der Welt fleischfressende Pflanzen, die so groß sind, dass sie vielleicht sogar den Menschen gefährlich werden können?
Ja, als für Menschen gefährlich sind fleischfressende Pflanzen nicht. Wenn man sich aber vorstellt, man wäre so groß wie eine Fruchtfliege, dann ist das Bild gar nicht so weit von der Realität entfernt. Denn im Laufe der Evolution haben fleischfressende Pflanzen wirklich ausgefuchste Mechanismen evoluiert, durch die es möglich wird, dass sie sehr, sehr sicher und sehr effektiv eben ihre Beute, Insekten, fangen können. Und die können durchaus die Größe haben von einer großen Heuschrecke. Bei unserer Pflanze jetzt war es deutlich kleiner. Die Pflanze selbst, die wir untersucht haben, hat nur einen Gesamtdurchmesser von 1 bis 2 Zentimetern. Deshalb ist die Beute natürlich auch recht klein.
Ein anderer Mythos, der gerade im Kino, also ein Horrormythos, der gerade im Kino sehr aktuell verbreitet wird, sind ja die Vampire. Und es gibt ja wenigstens eine Fledermausart, die tatsächlich Blut saugt. Also lässt sich die Herkunft des Mythos natürlich ein bisschen erklären. Aber wie entsteht denn dieses Bild von diesen riesengroßen fleischfressenden Pflanzen? Also woher kommt dieser Mythos?
Ja, wir haben uns das auch schon mal überlegt und das scheint zurückzugehen auf solche Horror-Romanheftchen in den 20er Jahren, wo so der Dschungel, in dem ja viele der fleischfressenden Pflanzen, aber bei Gott nicht alle, vorkommen, als etwas extrem Bedrohliches empfunden wurde. Und da gibt es auch solche Titelbilder, wo dann irgendein Jäger oder damals oder ein Forscher in den Fängen einer solchen riesigen fleischfressenden Pflanze ist und gefressen wird. Und das scheint so ein bisschen der Ursprung dieser ganzen Vorstellung zu sein. Und dann natürlich klar, vor allem durch die Trashfilme der 50er, 60er Jahre, wo ja immer wieder irgendwelche riesen fleischfressenden Pflanzen eine Rolle spielten, hat sich das so ein bisschen verfestigt. Und wir werden auch oft auf Gartenführungen gefragt, wie groß werden die denn? Gibt es denn wirklich was Sie ja auch gefragt haben, dessen Menschen gefährlich wird? Aber da kann man sagen, da ist mal wirklich Ruhe angesagt, da braucht man keine Angst haben, aber spannend sind natürlich die Mechanismen trotzdem.
Dann kommen wir doch mal zu diesen Mechanismen. Sie haben ja gemeinsam mit anderen Freiburger Biologen diese Pflanze oder diese Pflanzen genauer unter die Lupe genommen und das sogenannte Jagdverhalten untersucht. Da frage ich mich jetzt, diese Pflanze kann doch eigentlich gar nicht richtig jagen, also jedenfalls nicht so, wie man es von Raubtieren kennt, die ihrer Beute meistens hinterherlaufen und sie dann erlegen. Also wie schafft es eine fleischfressende Pflanze, dass die Beute zu ihr kommt, wenn sie schon in Richtung Beute nicht selber laufen kann?
Ja, da gibt es verschiedene Mechanismen. Wir haben ja auch verschiedene untersucht. Es gibt welche, die saugen ihre Nahrung wirklich ein, also wie zum Beispiel der Wasserschlauch. Der macht so einen Unterdruck wie so eine, ja, wie so eine Luftballon, saugt dann seine kleinen Beutetierchen ein. Andere machen Klappmechanismen, wie die bekannte Venusfliegenfalle oder das Wasserrad. Die wir jetzt untersucht haben, ist bekannt. Es gibt eine nahe verwandte Art jetzt auch bei uns im Schwarzwald, der Sonnentau. Und der lockt normalerweise seine Beuteinsekten durch solche glitzernden Tropfen an, die an den Blättern stehen und die dann für die Tiere attraktiv erscheinen als Nahrung. Und dann normalerweise kleben die Tiere auf diesen Blättern fest und die Blätter bewegen sich ganz langsam nach innen, wo dann die Beute verdaut wird. Die große Ausnahme ist jetzt unsere Pflanze, die wir im Rahmen einer Doktorarbeit von Simon Poppinger untersucht haben. Das ist ein australischer Sonnentau und der hat zusätzlich zu diesen Klebefallen auf den Blättern noch sogenannte Schnapptentakel. Und das ist natürlich total spannend, weil hier ist es wirklich so, wenn jetzt ein kleines Insekt in die Nähe dieser Schnapptentakel kommt, die sie berührt, dann schleudern die den in 70 Millisekunden ins Zentrum der Pflanze, wo dann Klebetentakel sitzen und dann beginnt das Verdauen. Also ein ganz, ganz cleverer Mechanismus, um eben diese Versorgung mit zusätzlichen Nährstoffen sicherzustellen.
Also wenn ich jemand einem eine Ohrfeige geben möchte, dann sendet mein Gehirn ja einen Impuls aus, dass ich die Hand bewege und in die Richtung des Gesichts des anderen dann auch ja hinbewegen kann und damit schön klatscht. Wie funktioniert das bei der Pflanze? Also eine Pflanze hat doch kein Gehirn. Also wie löst dieser Mechanismus aus? Wie denkt die Pflanze?
Also das wissen wir noch nicht. Wir haben bisher diesen Mechanismus analysiert, erstmal vom Bewegungsablauf her, von der Kinematik, dann von der Geschwindigkeit her, haben Hochgeschwindigkeitsaufnahmen gemacht mit bis zu 100.000 Bildern pro Sekunde, überhaupt mal zu verstehen, was passiert denn da. Wir haben klar eine Hypothese, Und diese Tentakel sind klein genug, dass es wirklich durch Veränderungen des Turgors, also des Zellbinnendruckes, passieren kann, dass dieser Mechanismus, also dieser Schleudermechanismus, ausgelöst wird. In der nächsten Phase sind wir jetzt am Nachdenken, ob wir mit Kollegen die Elektrophysiologie machen, also die solche elektrischen Ströme, wie wir sie im Gehirn kennen, wie es aber auch durchaus bei Pflanzen, zum Beispiel bei der Mimose nachgewiesen wurde, ableiten können, dass wir eben genau, was Sie jetzt gefragt haben, eine Idee davor bekommen, wie sensiert die Pflanze zum einen, dass jetzt ein Beuteinsekt in der Nähe ist, das das Blatt berührt, und was passiert dann innerhalb des Blattes, um eben diese Turgor-Veränderung auszulösen. Aber das ist ein weiteres Forschungsprojekt. Momentan haben wir erstmal genau den Ablauf, die Mechanik, die Geschwindigkeiten und eben auch ein bisschen die funktionelle Morphologie dieses Blattes untersucht.
Und können Sie mir vielleicht etwas dazu sagen, was denn dann mit der Beute passiert, wenn die Pflanze zugeschnappt hat? Also hat die Pflanze einen Magen, in dem sie dann verdauen kann?
Also einen Magen hat sie nicht, aber es ist so, dass diese Pflanze dann eben langsam auch diese zentralen Klebeblätter über die Beute faltet. Dann sezerniert sie dort Verdauungsenzyme und kann dann über die Blattoberfläche sozusagen die verdauten Teilbestandteile dieser Beute aufnehmen. Und für diese Drosera glanduligera ist es besonders wichtig, weil die sehr, sehr schnellwüchsig ist, sehr klein ist. Die wird auch maximal ein Jahr alt, eher ein halbes Jahr. Und die braucht eine relativ sichere Verfügungstellung zusätzlicher Nährstoffe. Während unsere Sonnentaus, wie sie jetzt im Hinterzarten Amor vorkommen oder sowas, für die ist es nett, wenn sie was fangen, aber nicht unbedingt überlebensnotwendig. Und diese Sonnentaus, die kommen ja immer auf nährstoffarmen Böden vor. Da ist es prinzipiell immer ganz günstig, aber die Glandulier scheint es tatsächlich zu brauchen. Und es scheint vielleicht auch einer der Gründe zu sein, warum die zusätzlich zu diesen Klebtentakeln noch diese Schnapptentakel hat, die eben ihre Reichweite vergrößern und auch die Sicherheit, Beute zu bekommen, deutlich erhöhen.
Jetzt wechseln wir mal kurz die Perspektive und versuchen uns in die Fliege hineinzuversetzen. Wie lange muss die denn leiden, bis sie am Ende dann wirklich tot ist?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich würde sagen, ein paar Minuten bis 10 Minuten lebt die noch. Und dann wird sie durch die Verdauungsenzyme eben so weit angelöst, dass sie stirbt. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das haben wir nicht untersucht. Und diese Fruchtfliegen sind, muss man auch sagen, nicht die natürliche Beute dieser Drosera. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Springschwänze oder andere Insekten. Wir hatten hier eben nur welche Mutanten von Fruchtfliegen, die keine Flügel haben, deshalb leicht zu handhaben waren, die etwa auch die gleiche Größe wie die vermutliche Beute in der Natur haben. Und deshalb haben wir die verwendet. Wie lange die leidet, ist wirklich schwer zu sagen, aber ich würde sagen maximal 10 Minuten oder sowas. Und ob die leidet, ist die große Frage. Es ist ja sehr, sehr umstritten, inwiefern jetzt Insekten diese Art von Schmerz empfinden, wie wir sie als Schmerz definieren. Dass es für die Fliege nicht angenehm ist, ist sicher klar, aber das Wort Leiden ist da vielleicht doch ein bisschen zu weit gegriffen.
Okay, wir versuchen nur politisch korrekt zu sein. Wie viele Insekten müssen denn im Monat von einer fleischfressenden Pflanze verspeist werden, damit sie nicht verhungert?
Das ist schwer zu sagen. Also sie braucht von Anfang an solche Zusatznahrung. Wie viel sie unbedingt benötigt, dazu wären Felduntersuchungen nötig. Und das ist natürlich ein großes Problem. Die kommt in Südostaustralien vor, ist da gar nicht so selten. Aber bisher wurde der Beutefangmechanismus in der Natur nur von einem Menschen, von einem Kollegen aus Australien, beobachtet. Und in Kultur zu halten, ist es sehr, sehr schwierig. Das haben Kollegen von uns aus Weil am Rhein gemacht, die Familie Hartmeier, die ganz berühmt ist für ihr goldenes Hähnchen mit fleischfressenden Pflanzen. Und nur dadurch haben wir die zur Verfügung gestellt bekommen. Und da werden sie natürlich extrem gut gefüttert, um eben sicherzustellen, dass sie auch gut wachsen, dass sie gut Blätter entwickeln. Wie viel die jetzt in der Natur braucht, kann ich nicht sagen. Ich würde davon ausgehen, dass sie schon regelmäßig gewissen Zustrom von solcher Nahrung benötigt. Ob das jetzt einmal pro Woche ist oder alle 2 Wochen, kann ich wirklich nicht sagen. Dazu müssten Freilanduntersuchungen gemacht werden.
Sie sprachen gerade davon, dass es sehr schwierig ist, diese Pflanzen in Kultur zu halten. Also könnte ich mir so eine Pflanze nicht einfach ins Zimmer stellen, damit sie die blöden Fruchtfliegen im Sommer dann wegfrisst?
Nee, also das wird aus verschiedenen Gründen nicht gehen. Der eine Grund ist einfach der, dass sie wirklich extrem schwierig zu kultivieren ist. Sie müssen die, wenn die klein sind, wenn die gekeimt sind, das sind die ein paar Millimeter groß, dann werden die zum Teil mit Submillimeter großen Stückchen an Fischfutter gefüttert von den Hartmeiers, die aufziehen. Später dann werden Teile von Drosophila zugeführt. Das ist also riesig aufwendig. Und es gibt, glaube ich, nur 2, 3 Stellen weltweit, wo diese Pflanze erfolgreich kultiviert wird. Und außerdem, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wenn Sie die neben Ihre Obstschale stellen, dass die dann ihre 100 Fruchtfliegen wegfängt. Das sind sicher deutlich weniger. Und da muss man sagen, das ist auch in der Biologie ganz sinnvoll, weil die ja nur so viel Nahrung eigentlich auf sich nimmt, wie sie wirklich auch benötigt.
Sie haben schon ein paar Mal jetzt auf die Felduntersuchungen verwiesen, die ja noch gemacht werden müssen, um gewisse Verhaltensweisen genau zu untersuchen. Aber können Sie mir vielleicht eine Aussage darüber treffen, ob eine fleischfressende Pflanze auch so eine Art Lieblingsessen hat? Also ein Hund nagt ja gerne auch an Schweinsknochen rum und ja, also hat eine Pflanze sowas Ähnliches?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt sicher gewisse Beute, die bevorzugt gefangen wird. Ob das jetzt daran liegt, dass einfach die Beute häufiger in die Nähe dieser Pflanze kommt und deshalb häufiger von der Pflanze erwischt wird, oder ob die Pflanze die Weg bevorzugt, ist schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, die wählen das nicht aus. Die nehmen im Prinzip alles, was die richtige Größe hat und eben in der Nähe dieser Schnapptentakel kommt. Also bei anderen fleischfressenden Pflanzen, wie zum Beispiel großen Kannenpflanzen, da ist es eigentlich alles, was in Insekten kreucht und fleucht. Da kann es auch mal eine kleine Echse sein oder sogar mal ein kleines Säugetier, also so eine kleine Maus oder sowas, wenn die Kannen groß genug sind. Also ich würde sagen, die sind da nicht sehr wählerisch. Einfach alles, was in die Falle kommt, wird gefangen, wird verdaut.
Kann so eine Pflanze verhungern, wenn sie zu wenig bekommt oder vielleicht sogar zunehmen, wenn sie zu viel fressen sollte?
Also mit dem Verhungern ist es so, normalerweise sind fleischfressende Pflanzen auch ohne Nahrung durchaus kultivierbar und überleben das durchaus auch lange in der Natur. Diese Glanduligera ist sicher eine der Arten, die am stärksten eben von dieser fleischlichen oder tierischen Beinahrung abhängt. Ob die jetzt verhungern kann, also sie entwickelt sich sicher deutlich schlechter, ob sie dann zur Blüte kommt und zum Fruchtansatz, wenn man sie jetzt völlig ohne Nahrung aufziehen würde, wissen wir auch nicht, aber wir gehen stark davon aus, weil man merkt, wenn sie nicht genügend gefüttert wird, kümmert sie schon vor sich hin. Ob die jetzt dick werden kann, wie wir Menschen, was ja heutzutage durchaus ein großes Problem ist, würde ich verneinen. Ich würde sagen, die wächst dann einfach besonders gut und geht sozusagen an das obere Grenzbereich dessen hin, was eben ihr genetisches Programm zulässt bezüglich Blattgröße, Blattzahl und so weiter.
Können Sie vielleicht nochmal zusammenfassen, wie viele dieser fleischfressenden Pflanzen, wenn man das so nennen darf, bei uns in der Gegend hier vorzufinden sind?
Ja, bei uns ist es vor allem eben der Sonnentau. Da gibt es 2, 3 Arten, die da vorkommen in der Nähe. Dann ist es auch die Utricularia, der Wasserschlauch. Den findet man auch in unseren Gewässern. Was noch bekannt ist, was jetzt nicht in Deutschland vorkommt, aber immer wieder angeboten wird in so Blumenhandlungen oder sowas, ist die Venusfliegenfalle, Dionea, die ist mit diesen beiden Blatthälften, die zusammenklappt. Und auch die Kannenpflanze, Nepenthes, findet man immer wieder in Blumenhandlungen. Und bei uns im Botanischen Garten können Sie natürlich alle diese Pflanzen auch anschauen. Wir kultivieren die alle, weil es jetzt ja bei uns auch ein Forschungsschwerpunkt ist. Und wenn Sie da mal in die Gewächshäuser gehen, sind sie entweder schon ausgestellt oder wenn Interesse daran besteht, kann man auch gerne mal die Gärtner nachfragen. Die können dann auch welche zeigen, die hinten in der Anzucht stehen.
Und sind diese Pflanzen geschützt? Also könnten irgendwelche Hardcore-Vegetarier vielleicht auf die Idee kommen und sagen, Fleischfressen ist Mord und so eine Pflanze dann rausreißen?
Ich denke, das passiert nicht. Und also Drosera weißig ist sicher geschützt bei uns, weil er eben in Hochmooren vorkommt und da natürlich durch das Verschwinden dieser Hochmoore auch doch stark bedroht ist. Bei Utricularia, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es nicht, wie das bei uns ist, ob die geschützt ist oder nicht. Aber insgesamt gesehen denke ich mir, die Pflanzen sind so relativ unauffällig, dass sie häufig übersehen werden. Und da ist die Gefahr, außer jetzt, wenn irgendwelche Spezialisten, die eben sich für die Gruppe interessieren, so einen Standort absammeln, geringer, dass die durch Menschen stark bedroht sind. Häufiger ist eben, dass die Biotope verschwinden, jetzt Hochmoore oder Feuchtstellen, und dass dadurch einfach der Lebensraum dieser Pflanzen deutlich geringer wird und sie deshalb selten werden.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant. Herr Professor Speck, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Alles klar, gerne, tschüss.
Das war Professor Thomas Speck vom Botanischen Garten und wir sprachen mit ihm über die doch nicht so gewalttätigen und grausamen fleischfressenden Pflanzen. Ihr hört Echo FM, das Uniradio für Freiburg.